Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines neuen KI-Lieblingspodcasts. Lehr89. Hallo Barbara.
Hallo Jochen. Zeit für Lieblingspodcast.
Ja, aber total. Ja, Barbara, was soll ich dir sagen? Ich hatte ja neulich schon mal erzählt, dass meine Frau, also die einzige Berührung, die meine Frau mit KI hat, der blöde blaue Kringel von Meta AI ist und sie auf mich zukam und sagte, wie kriege ich diesen Mist wieder weg? Jetzt ist sie mittlerweile einen Schritt weiter. Nachdem irgendwelche Kollegen mit KI arbeiten, kam sie jetzt zu mir und sagte so, ja, hier, erklär mir den Kram doch mal. Ja, da sitze ich jetzt nun, ne, und überlege, was erkläre ich ihr denn jetzt nun? Weil, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ich arbeite mit Claude, um Texte zu erstellen. Ich recherchiere mit Perplexity. Gelegentlich nehme ich aber auch Google AI Answers. Und außerdem, um Bilder zu machen, müsstest du dann noch dir ChatGPT angucken. Ja, und warum ist jetzt Claude besser als ChatGPT? Und außerdem, wo fängst du an? Und wenn du ganz lange Sachen machen willst, dann brauchst du vielleicht noch Gemini, weil du da größere Dokumente reinschmeißen kannst. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, je länger ich rede, desto größer werden wahrscheinlich die Augen meiner Frau.
Ich würde sagen, ja. Also wenn du jetzt ja sagst, also du brauchst das, das und das und das, das und das. Ich glaube, dann würde ich es auch nicht anschalten. Und würde sagen, Jochen, weißt du was, pass auf, hier ist meine Aufgabe, kannst du sie nicht einfach lösen?
Jetzt weiß ich, wie ich immer zu diesen Aufgaben gekommen bin.
Ich würde sagen, könnte sein.
Ja, aber wo fängt man denn eigentlich so an? Also nehmen wir mal an, das hier ist jetzt so quasi die erste oder zweite Podcast-Folge, die jemand von uns hört, ist zum ersten Mal über diesen KI-Podcast gestolpert und sitzt jetzt vor irgendeinem Ding und überlegt sich so, was muss ich denn da jetzt eigentlich alles einstellen und einschalten?
Ich würde sogar einen Schritt weiter vorgehen. Wir haben eine relativ große Gruppe weiterhin, auch wenn OpenAI auf dem besten Weg ist, die Milliarde Nutzer zu knacken. Relativ wenige Zahlen dafür. Da fängt schon mal an. Also wir haben eine hohe Nutzungszahl der Free Users, also alle, wenn ihr schon ein bisschen tiefer drin seid, dann wisst ihr, dass wir OpenAI mit ChatGPT haben, dann wisst ihr, dass wir Anthropic mit Claude haben, dann haben wir da Mistral mit LitChat, wir haben ganz viel Perplexity und Google hat Gemini. Also das Erste ist, ich glaube, das Erste, was man momentan immer noch stolpern wird, so der Nivea-Effekt oder der Tempo-Taschentücher-Effekt. Nicht alle Taschentücher sind Tempos, trotzdem fragen wir jeden nach Tempos. Ist sicherlich ChatGPT mit quasi der Inbegriff für eine generative AI, mit der kein Chatbot ist, den du sonst irgendwie aus der Kundenreklamation kanntest, sondern halt wirklich der sehr Text generieren. Und ich würde auch sagen, dass die meisten quasi da dann irgendwo mal hingehen und auf ChatGPT hingehen. Jetzt ist ja der erste Punkt, du kannst quasi einen Teil der Tools, ohne dich einzuloggen, zu nutzen. Das ist ja sozusagen die erste Hürde. Die erste Hürde ist quasi, du kannst es irgendwo nutzen. Die erste Hürde, die richtige Hürde ist dann, ich erstelle mir einen Account. Und die nächste Hürde ist dann, bezahle ich für diesen Account. Und ich sage allen immer, fangt mal an, testet mal, also ob das jetzt ein Perplexity AI ist, um ChatGPT, die meisten testen erstmal ChatGPT. So, und dann sind die meisten aber vielleicht angefixt, vielleicht auch nicht. Ich würde jedem, der jetzt die Verwandtschaft, die Freunde, die Bekannten, wer auch immer hat oder selber gerade Anfang der Reise ist, loggt euch ein, erstellt euch einen Account und überspringt extrem schnell die Hürde, die $20 auszugeben. Oder 18 Euro oder 19 Euro, was es sind. Denn der Unterschied zwischen einem bezahlten Account und einem nicht bezahlten Account wird relativ schnell offensichtlich. Und ihr könnt ja erstmal einen Probemonat quasi kaufen. Ab und zu gibt es auch irgendwelche Sachen, die sind mal gratis oder sonst was. Aber generell sind es nur ein paar Chats, die gratis sind. Und parallel damit würde ich jedem mal sagen, warum sollte jemand auch diese $20 investieren, um ein Commitment zu haben, dieses Tool wirklich zu testen. Erstmal völlig egal, also erstmal macht erstmal was an und lasst euch was super Einfaches erstellen. Nichts, was mit eurem Job zu tun hat, sondern eine gute Nachtgeschichte für die Kinder. Oder ChatGPT hat natürlich den Vorteil, dass du kannst gleich irgendwelche Bildchen erstellen. Macht mal das Lieblingstier von euren Kindern oder euer eigenes Lieblingstier. Also nichts, was irgendwie sensibel auf Daten oder sonst irgendwas ist, sondern einfach irgendwie was Lustiges. Wie gesagt, eine gute Nachtgeschichte, ein komisches Gedicht, das Gedicht über das Sauerkraut, was weiß ich denn.
Ja, sowas. Oder fotografiert mal eine Pflanze in eurem Garten, genau, und schmeißt sie rein und fragt mal, was könnte das für eine Pflanze sein? Einfach mal so, um alles mal durchgespielt zu haben. Eine Texterstellung, eine Bilderstellung, eine Bilderkennung. in Anführungszeichen. Und wenn man dann kommt, kann man vielleicht auch noch so ChatGPT macht ja, spuckt einem ja auch eine Excel-Tabelle aus oder so.
Ja, genau. Aber wie gesagt, am Anfang macht das einfach mal eher so Probeläufe. Also ich sage ja, mein Lieblingscase ist ja auch ganz regelmäßig. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber ihr hattet so einen langen, ganz, ganz langen Arbeitstag. Essen gehen willst du nicht, Essen bestellen willst du auch nicht. Und dann stehst du so vom Kühlschrank und denkst dir so, was koche ich denn jetzt? Mach mal ein Foto vom Kühlschrank und lass ChatGPT vorschlagen, was es zum Abendessen gibt. Es funktioniert besser, als man denkt. Aber da sollte die Reise einfach mal anfangen. So.
Und so ein kleines Plus noch, quasi Argument fürs Geld ausgeben ist, wenn du das Fenster zumachst, ist dein Kram halt weg, wenn du kein bezahlter Benutzer bist ohne Account. Und du hast halt die Möglichkeit, einfach deinen ganzen Kram dann nochmal anzugucken, draus zu lernen, so eine Konversation wieder aufzumachen, wieder fortzuführen an derselben Stelle.
Genau. Und ich habe halt immer den Eindruck, wer bereit ist, mal den Investment zu tun, der haben wir eine höhere Chance, dass das Tool dann auch genutzt wird. Wer die $20 investiert hat, der nutzt es dann auch und macht sich dann vielleicht auf die nächste Reise. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt euch einen Account geholt, ihr habt die ersten $20 ausgegeben, dann spielt in der ersten Woche einfach mal mit nicht kritischen Themen einfach so ein bisschen rum. Und dann kommen wir eigentlich in Woche 2. Und jetzt fängt es langsam an, dass ich aus dem Rumspielen mir mal so ein paar Gedanken machen sollte über, wie sollte ich mein ChatGPT oder auch mein Claude oder was auch immer eigentlich so aufsetzen. Die meisten fangen mit ChatGPT an und wechseln dann erst in die anderen Tools rein. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Und dann kann man immer noch entscheiden, möchte man das sonst irgendwas machen oder sonst irgendwie. Und das ist dann auch irgendwo fein. Nehmt euch mal so eine Woche, probiert das aus und dann kommen wir in Stufe 2.
Ja, also man das hat halt den Vorteil, dass wenn man einfach mal alles so ein bisschen spielerisch ausprobiert, man kommt dann eben auch auf Ideen, wo man das im professionellen Kontext einsetzen kann. Und vor allen Dingen bekommt man nur durch das Ausspielen auch so ein Gefühl dafür, was sie kann und was sie nicht kann und wie die Ergebnisse aussehen können, die aus so einem LLM, aus so einem Chatbot herausplumpsen, in Anführungszeichen.
Genau das. Und halt auch wichtig an der Stelle zu verstehen und warum ihr einfach das so ein bisschen spielerisch angehen solltet. Am Anfang geht man mit zwei Dingen, die meisten Leute gehen an mit zwei Erwartungshaltungen, die auch wirklich komplett die Material quasi gegeneinander stehen. Die einen denken, sie sitzen vor einer magischen Maschine und die anderen haben eine hohe Ablehnungshaltung. Es gibt eigentlich nur diese zwei Einstiegskategorien. Spoiler Alert, es ist weder das eine noch das andere. Es ist weder eine magische Maschine, noch kann das Ding nichts. Und deswegen finde ich diesen spielerischen Ansatz, damit man aus beiden Standpunkten mal rauskommt, bis man dann feststellt, die Maschine kann entweder massiv mehr, als man denkt. Gleichzeitig, wenn man von der magischen Seite kommt, vielleicht ein bisschen weniger. Am Ende des Tages liegt es daran, der Nutzende, der davor sitzt, die Layer 8, Spoiler, ist der entscheidende Faktor. Und ihr müsst euch an die Maschine anpassen und ihr müsst euer Skillset aufbauen. Und das würde man dann zum Beispiel in der Woche 2 mit den Account-Einstellungen und all diesen Sachen dann eben ein bisschen vorantreiben.
Ja, also man lernt dann meistens auch relativ schnell mehr dazu, wie man dann auch mit dem Chatbot sprechen muss, in Anführungszeichen.
Was sich übrigens Prompting nennt.
Genau, und wenn ich mich noch an meinen ersten Prompt erinnere, da bin ich noch tatsächlich mit der Erwartung rangegangen, dass ich dem Ding sage, schreib mir bitte einen Artikel über XYZ und dann kommt da irgendwas Brauchbares raus dabei. Las sich schon schön, aber es war natürlich völliger Nonsens, was da stand, aber hat sich schön gelesen, der Nonsens.
Ja. Dann haben wir die erste Hürde geschafft. Wir haben uns einen Account anzugelegt, wir haben rumgespielt damit, wir haben Geld ausgegeben und wir sind weiterhin in ChatGPT. Jetzt geht es auch gar nicht mir so sehr darum, dass ihr jetzt im ersten Schritt wahnsinnig versteht. Das ist mir natürlich sehr wichtig. Das machen wir auch im Einstiegsworkshop. Was ist überhaupt eine LLM? Wie funktioniert das alles? Da haben wir noch eine Erklärbär-Folge für euch, wo wir da auf Teile davon eingehen, wo wir aus der Geschichte herauskommen oder sonst was. Aber auch eine Frage, die ich zum Beispiel, also ich gebe jetzt ja, wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich mein letzter, dass ich den Einstiegsworkshop öffentlich gegeben habe, ein letztes Mal selbst gelaufen sein. Aber ich mache natürlich weiterhin Einstiegsworkshops für Unternehmen. Und da kommt auch ganz häufig oder grundsätzlich, wenn ich das auch in welchen Keynotes halte, wie muss ich denn jetzt meinen Account einstellen? Also das ist eine große Hürde. Und deswegen, ihr habt, wenn ihr einen echten Account habt, in dem Fall werdet ihr einen sogenannten Plus-Account haben, das ist der für $20, dann habt ihr da ein persönliches Konto und habt da heitere, schicke Account-Einstellungen. Und die solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen manipulieren und bearbeiten, damit das irgendwie schick läuft von den Einstellungen her. Also wenn ihr auf diese Oberfläche draufkommt, dann ist immer ein Modell für euch vorbereitet. Und das ist immer das Letzte. In dem Fall ist es momentan ChatGPT 4.0. Da sind noch mehr Modelle drin. Aber dann kann man da drin eben halt in den verschiedenen Varianten sein persönliches Konto alles in ChatGPT individuell konfigurieren zum Beispiel oder in den Einstellungen alles persönlich zusammenstellen. Kleiner Spoiler, wenn ihr in meinen reinguckt, dann werdet ihr weder eine Erinnerungsfunktion finden, die an ist, noch werdet ihr individuelle Konfigurationen in meinem ChatGPT-Account finden. Also das Ding, ich habe mich dem nicht persönlich vorgestellt. Ich habe keine weiteren Instruktionen dahinterlegt. Und ich glaube, da sollten wir noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn da gehen die Meinungen, insbesondere auch wenn ihr Workshops oder Training von anderen Menschen bekommt, als Fachfrauen und Fachmänner, die diesen Job sehr lange machen, dann sieht diese Welt häufig ganz anders aus. Da werdet ihr viele Blogartikel und auch viele Schulungen zu finden, die all dies empfehlen. Oder siehst du das anders?
Nee, liest man relativ oft. Auch der ein oder andere Kollege, mit dem ich spreche, kam auch schon mit der Memory-Funktion an und war dann etwas verwirrt, als ich ihm gesagt habe, schalt das Ding bitte sofort wieder ab. Ja, für mich fühlt sich das so ein bisschen an, als würden sehr viele auf dieses Narrativ in Anführungszeichen hereinfallen, dass das eben so persönliche Assistenten sind, die dich am besten gut kennenlernen sollen, damit sie deine Aufgaben besser bewältigen können. Sie können dich halt nur einfach nicht kennenlernen. Und meiner Meinung nach ist diese Memory-Funktion, die sich OpenAI da ausgedacht hat, die, korrigiere mich, wenn ich es falsch erkläre, relativ willkürlich irgendwelche Gesprächsfetzen in ihrem Speicher ablegt und dann wieder abruft. Und zwar mit dem, wie soll ich sagen, für dich fühlbaren Effekt, dass sie auf irgendwelche Sachen wie, keine Ahnung, wie heißt deine Frau, wie heißt dein Hund und so ein Gedöns zurückgreifen kann und kann sie in die Konversation mit dir wieder einstreuen und erzeugt damit das Gefühl, sie würde dich kennen. Kennt natürlich nichts, sondern ruft eben nur genauso willkürlich wie abgespeichert die Informationen wieder auf. Und meiner Meinung nach hat das eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Das soll nicht wirklich dabei helfen, dass das Ding dich in Anführungszeichen schöner ansprechen kann und du leichter mit dem agieren kannst, sondern die Brüder wollen ja irgendwann mal Ads verkaufen. Ne? Und wenn du bei Meta und Co. reinschaust, wirst du feststellen, dass die da auch Profilinformationen über dich sammeln, damit sie fürs Targeting irgendwelche Hintergrundinformationen haben. Und meiner Meinung nach ist das einer der Gründe dafür, dass diese Memory-Funktion eingeführt wurde, aber das kann auch meine E-Commerce- und Marketing-Brille sein, die da einen großen Fokus unterstellt, weil das natürlich die Möglichkeit eröffnet einfach, oh, guck mal, der hat eine Katze, die heißt Minka, sprich, er hat eine Katze, also können wir ihm Katzenfutterwerbung irgendwo mit ausspielen. Weiß nicht, Barbara, was denkst du, warum haben die sich den Quark ausgedacht?
Mehrere Aspekte. Also, warum haben sie Memory-Funktion eingeführt? Fangen wir bei dem an, was du gerade gesagt hast. Ja, das ist langfristig notwendig für die Monetarisierung, weil die Memory-Insights auf vielen Ebenen ein wichtiger Baustein sind, um Werbung oder generell um Personalisierung zu erzeugen. Also deswegen, ich stimme dir da vollumfänglich zu. Das ist aber nicht alles. Das ist sehr viel größer. Denn grundsätzlich haben diese Modelle keine Gedächtnisfunktion. Das heißt, was in einem Chat stattfindet, wenn der Chat irgendwann zu Ende ist, weil die Token-Funktion aufgebraucht ist, je nachdem, wie viel du mit wie viel Kontext und wie lang deine Prompts sind, In- und Output zusammen kann das nach 10, 15 oder auch erst nach 20 Schritten passieren, aber danach ist der Chat tot. Alles, was also in diesem Chat gelaufen ist, ist kein Gedächtnis. Deswegen müsst ihr für neue Themen auch wir, wichtiges Takeaway, immer schön bitte einen neuen Chat eröffnen. Deswegen ist die Memory Function kein totales Bullshit-technisch, wir brauchen eine Memory-Function, aber in der Memory-Function werden eben deine persönlichen Daten abgespeichert, alle über dich. Also das höchste Gut, was du haben kannst, ist die Verteidigung deiner eigenen Daten. Weil je mehr ein Unternehmen Daten über dich hat, umso leichter kann es dich nicht nur bespaßen auf der Front von Ads, sondern umso leichter hält es dich auch in der Welt. Denn alles, was sich persönlich anfühlt, da gehe ich gerne hin, da bleibe ich auf der Plattform. Oberste Ziel jedes Silicon Valley Startup ist so eins und das ist Retention, Retention, Retention. also Verweildauer auf Plattformen, Hyperpersonalisierungen und je besser sich das anfühlt, umso schöner. Einfaches Beispiel, ihr geht zu eurem Lieblingsbäckerei. Heute fahren wir mal in mein klassisches Bayerisch rein und dann, wenn ich jetzt zurück in München irgendwann bin und dann, mei Christ, die Bauer, aber ist der schon lange nimmer da. Das fühlt sich hochpersonalisiert an. Ist es in dem Fall auch, Bäckerin kennt mich, es ist quasi die Bäckersfrau kennt mich ja, seitdem ich weiß gut wann bin. Aber das ist genau das. Und das erzeugt diese Memory Function auch. Das heißt, wir weisen der Maschine mehr Fähigkeiten zu. Wir haben höheres Vertrauen, was bei, wenn es die Halluzinationen zu entdecken sind, schwieriger. Und für alle langfristigen Geschäftsmodelle ist das auch wichtig. Und am Ende des Tages geht es gleichzeitig darum, wer die besten Personalized Memory Layers langfristig hat, kann uns am meisten manipulieren und am meisten ausspielen. Kleine Side-Notiz zum Beispiel. Brasilien hat eine Wallet entwickelt, die sogenannte D-Wallet, wo es darum geht, dass Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen persönlichen Daten verteidigen können und auch monetarisieren können. Da ist die Welt schon ein bisschen anders. Und dafür muss man die Memory Function auch andenken. Die Regel bei diesen Sachen ist, fühlt sich persönlich an, ist es aber nicht. Und, das ist der letzte Schritt rein technisch, es ist relativ random. Du kannst es dir zwar angucken und du kannst in den sogenannten persönlichen Einstellungen der Personalisierung oder wenn ihr es Englisch benutzt, Custom Instructions, auch persönliche Sachen hinterlegen, nur du wirst trotzdem nie wissen, in welcher Konfiguration was da einspielt. Und jetzt stell dir vor, das weißt, dass du eine Katze hast, die Minka hat. Du nutzt ChatGPT aber so semi-professionell für dein Projektmanagement und dann injiziert der versehentlich irgendwelche Katzen-Memes. Könnte sein, dass es ein bisschen bescheuert ist. Und das ist genau das, was die meisten mit Chatbots oder halt mit GenAI völlig falsch machen. Und das betrifft auch viele dieser Pseudoprofis. Sie sind keine Control-Freaks. Du musst ein echter Control-Freak sein in der Nutzung von ChatGPT oder generell all dieser Tools, weil du arbeitest, und das habe ich auch schon, glaube ich, zigmal im Podcast gesagt, wir arbeiten mit einem Blackbox-Algorithmus. Ja, Blackbox-Algorithmus bedeutet immer, wir müssen alles außenrum kontrollieren. Und das bedeutet auch, dass wir uns kontrollieren müssen und nicht aus Faulheit, klingt schöner, fühlt sich persönlicher an, auf die Idee zu kommen, dass das hilfreich wird.
Okay, Blackbox-Algorithmus, Blackbox bedeutet dann für uns quasi, wir kippen da etwas hinein. Wir können nicht kontrollieren, was innen drinne damit passiert. Es kommt wieder etwas herausgeputzelt. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ist das Drumherum quasi. Deswegen.
Ja, also der genaue Definition eines sogenannten Blackbox-Algorithmus bedeutet, dass selbst der Profi, also in dem Fall zum Beispiel ich, keine Mathematik habe, die ich rückrechnen kann, um rauszufinden, wie der Output generiert worden ist. Im Deep Learning, ein Deep Learning ist ein Blackbox-Algorithmus. Das heißt, ich weiß zwar, dass er funktioniert und ich kann am Output und an den Regeln, die dahinter liegen, bis zum bestimmten Grad das alles verstehen, aber ich kann es mathematisch nicht rückrechnen und nicht rückbeweisen. Das ist bei anderen, zum Beispiel klassischen Machine Learning-Algorithmen, anders. Da gibt es, das ist zwar immer noch dann Machine Learning oder sonst was, aber es ist eben nicht immer ein Blackbox-Algorithmus. GenAI ist Deep Learning und damit basiert auf Deep Learning und deswegen ist es ein Blackbox-Algorithmus. Auch für den Profi. Also für euch mag Machine Learning auch genauso wuhu sein, ist es aber nicht für mich.
Gut, also wir haben verstanden, wenn ich mit einer KI spreche, muss ich ein Kontrollfreak sein. Das heißt, ich muss genau wissen, welche Informationen habe ich der KI gegeben in meinem Prompt, damit sie dann die Aufgabe, die ich ihr gegeben habe, auch genau so erledigt, wie ich sie ihr gegeben habe und nicht noch aus Versehen, wenn ich über Hunde schreibe, auf einmal meine Katze eine Rolle spielt und dann bekomme ich, ohne es zu merken, auf einmal Ernährungsempfehlungen für Katzen statt Hunde, weil sich die schlaue KI gedacht hat, so, warte mal, da steht irgendwas über Katzen noch. Das wurde diesem Prompt durch Memory-Funktionen hinzugefügt und dann, schwupps, habe ich auf einmal etwas, was ich gar nicht haben wollte. Ich habe so das Gefühl, was wir vielleicht auch noch erklären müssten, ist so dieses Thema mit dem KI lernt dazu. Da höre ich nämlich immer ganz oft ganz skurrile Sachen. Also es gibt wirklich Menschen, die denken, wenn sie, je länger sie mit ChatGPT schreiben, desto mehr würde die Maschine sie kennenlernen und der Output würde darüber besser werden. Manchmal sprechen die dann in dem Zusammenhang auch noch von Trainieren, weil sie halt irgendwo mal gelesen haben, oh, eine KI wird trainiert und wenn man eine KI trainiert, wird sie besser und persönlicher und dann weiß man ja auch noch, das liest man ja in der Tagespresse, oh, die ganzen großen Big-Tech-Unternehmen, die trainieren ja ihre KI-Modelle mit meinen Eingaben und so zack sitzt man mit seinem Dampfer auf einer völlig falschen Schiene. Ich habe mir solche Sachen schon ewig lange anhören müssen und dann, ja. dann versuch das mal auseinander zu klamüsern, diesen Wust. Also ich meine, ich habe dir den jetzt da hingeschmissen. Bitte, Barbara, klamüser es mal auseinander.
Okay, also stellt euch vor, ein LLM ist ein Schokokuchen. Okay? Schöner, schöner Schokokuchen. Das Backen dieses Schokokuchens, das ist das, was ein LLM-Anbieter wie OpenAI macht und was wir in verschiedenen Varianten grob zusammengefasst als Training des LLMs nennen. Okay? Das ist der Schokokuchen. Lieber Jochen, kann ich aus einem Schokokuchen einen Zitronenkuchen machen?
Ich befürchte nicht. Also ich bin zwar eher der Koch, aber nicht der Bäcker, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Das geht nicht.
Genau, also du hast den Schokokuchen, kannst du aus diesem Schokokuchen einen Zitronenkuchen machen.
Nein, das Ding ist fertig.
Das Ding ist fertig. Und so müsst ihr auch das LLM verstehen. Das LLM ist fertig. Das ist euer Schokokuchen. Was ihr mit dem Schokokuchen machen könnt, den schicken Schokokuchen, den ihr jetzt gekauft habt, den könnt ihr anpassen für euch. Ihr könnt da Schokocreme draufschmieren. Ihr könnt da Himbeerchen draufsetzen. Ihr könnt von mir aus auch Zitronencreme oder Kaffeecreme drauf machen. Was auch immer. Ihr könnt den Schokokuchen auch in Herzchenform ausstecken. Das ist das, was im Prompting passiert. Ihr adjustiert diesen Schokokuchen für euren Nutzcase und habt dann eben zum Beispiel ein herzförmiges Schokotörnchen mit Himbeersahne und Kirschen obendrauf. Großartig. Euer neuer Blogartikel. Was ihr eben nicht machen könnt, diesen Prozess, den könnt ihr dokumentieren, ihr könnt die Prompts wiederverwenden und jedes Mal könnt ihr aus dem Schokokuchen wieder ein relativ ähnliches Herzchen erzeugen. Ihr könnt auch den Schokokuchen, ihr wollt mehr Kirsch dran haben und macht ein anderes. Ihr könnt den Schokokuchen nehmen und von mir aus in Alkohol tränken. Aber du kannst den Schokokuchen als Nutzende nicht ändern. Auch ich nicht. Und ich bin ein Profi. Ich kann das Ding auch ein fertiges ChatGPT nicht umtrainieren. Mir als Profi stehen mehr Möglichkeiten mit anderen Modellen zur Verfügung. Das fällt unter die Begriffe Post-Training und Feintuning. Aber sind wir jetzt mal ehrlich, wir haben gerade uns einen ChatGPT-Account zugelegt. Vergisst es. Ist nicht eure Welt.
Das ist das Level zwischen der eine sitzt am Steuer und der andere hängt mit dem Kopf in der Motorhaube, in Anführungszeichen. Also der am Steuer wird nichts machen können, damit nachher in diesem Motor ein Zylinder mehr oder weniger drin steckt. Der kann nur aufs Gaspedal drücken. Und wenn wir bei der Schokokuchen-Analogie bleiben, die Kuchenbäcker, die beobachten euch zwar beim Essen, also sprich bei dem, was ihr da an Output generiert und lernen da auch durchaus draus, aber das fließt dann eben in Anführungszeichen in den nächsten Schokokuchen ein, den ihr vor die Nase gestellt kriegt, und hat nichts mit euch in eurem Account selber zu tun. Also ja, es ist richtig, diese ganzen Daten werden von den Anbietern genutzt, um irgendwann später die Trainingsdaten damit anzureichern. Aber eben die allgemeinen, also der große allgemeine Batzen, aus dem die LLMs lernen und diese Fortentwicklungsschritt, der steht dann allen wieder zur Verfügung, hat aber nichts mit dir persönlich zu tun. Da kommt ein völlig neuer Kuchen auf dich.
Und da kommen wir schon mal zu einem wichtigen Punkt, weswegen ihr darüber nachdenken solltet, welche Daten in diesem LLM drin sind und warum ihr eben keine persönlichen, keine kritischen, solche Daten in den Chat, besonders nicht, wenn ihr in einem Consumer-Tool wie ChatGPT arbeitet, reinschmeißen sollt. Denn, lieber Jochen, ich backe dir einen Schokokuchen mit Schokostückchen, mit Ei, Butter und Mandeln. Und du kommst zu mir Besuch. Ich serviere dir meinen Schokokuchen. Und während ich den serviere, sagst du mir, ich bin vegan. Ich esse keine Eier und kein Butter. Was meinen jetzt?
Keine Ahnung, gib mir eine Tafel Schokolade.
Kurzum, kriege ich die Eier und die Butter aus dem Schokokuchen raus? Richtig, also ich kriege, es ist ja verbacken. Das ist, wenn eure Daten einmal im Training gelandet sind, dann gehen die da nicht wieder raus. Die können nicht im Backend einfach gelöscht werden. Ich kann die verbackene Butter nicht einfach aus dem Schokokuchen namens LLM rauslöschen. Und deswegen ist die Diskussion um Daten so relevant und auch die Idee, welche Daten ihr da reingebt, weil ihr könnt mit dem sehr persönliche Sachen besprechen, aber weswegen bei den Custom Instructions vielleicht nicht so eine gute Idee ist, bei den Einstellungen euren Namen, euren Vornamen und den von allen euren Kindern drin zu haben, denn wollt ihr wirklich, dass die dann irgendwann im Training so drin landen? Nein. Weil dann ist das Ei im Kuchen drin und dann ist der Schokokuchen einfach nicht mehr vegan. Ende Banane. Und ich kann ihn nicht per Zauberhand vegan machen. Also merkt euch immer, das, was da drin ist, kann da immer auch tief in den Trainingsdaten drin landen. Ihr könnt es ausschalten. Ich empfehle immer, dass eure Chats nicht zu Trainingsdaten verwendet werden. Aber nochmal, mein Job ist manchmal auch so ein bisschen Aluhutträger, ein bisschen paranoid. Aber diese Idee solltet ihr immer bei der Verwendung eines LLMs haben. Also denkt in Zukunft an den Schokokuchen und die Daten kriegen wir da einfach nicht einfach wieder raus. Wenn das Ei drin ist, kann ich den Kuchen nicht rückwärts backen.
Genau. Also egal wie oft ihr mit eurem Chatbot sprecht, er wird nicht dadurch besser, er lernt euch nicht besser kennen. Dazu hat sich eben OpenAI die Memory-Funktion ausgedacht. Dazu gibt es die Möglichkeit, persönliche Instruktionen irgendwo reinzusetzen. Aber das alles birgt eben immer die Gefahr, dass man diesem Biest generelle Anweisungen gibt, die dann nachher in jedem einzelnen Arbeitsschritt irgendwo stören.
Ja, und nicht nur stören, weil du halt einfach nicht weißt, was nimmt's denn jetzt davon? Stellt euch vor, ihr würdet in euren Einstellungen reinschreiben, dass das Ding immer sehr humorig arbeitet. Ja, dass es immer mit Humor um die Ecke kommt. Dann habt ihr aber eher so einen Brief, der so ein bisschen schwierig ist. Ihr braucht Hilfe zum Beispiel, keine Ahnung, ihr müsst einen Mietschaden melden. Also Wasserschaden. Also Frau Lampel hat hier, ich kann euch 1000 Stories über meine 3000 Mietschaden-Dramen nennen. Und stellt euch vor, ihr müsst jetzt so einen mehr offiziellen Brief schreiben, dass hier leider ein Wasserschaden ist. Und jetzt injiziert ihr da Humor rein. Da freut sich der Vermieter, ne? Wenn ich da mit viel Humor um die Ecke komme und sage, ich hab da einen Wasserschaden.
Ja, um Manfred Mann zu zitieren, haha, said the clown.
Genau. Und das ist so ein recht plastisches Beispiel, wo diese scheinbare Vereinfachung euch völlig wahnsinnig macht. Jetzt habt ihr vergessen, dass ihr diese persönlichen Einstellungen habt. Und jetzt braucht ihr viel, viel länger. Wenn du mit den Grundeinstellungen arbeitest und in deiner Welt deine Prompts irgendwo vorgebaut hast, was notwendig ist, zum Beispiel für ein professionelles Setting, dass es weiß, was du für einen Job hast, das könnt ihr gerne in den Prompt einfügen. Aber dann habt ihr die Kontrolle. Nicht die Maschine, die random sich entscheidet, das biegt es mal links ab.
Genau. Was mir an der Stelle gerade einfällt, also ich bin dann irgendwann, als ich das auch gelernt hatte, bin ich dann über die Projekte gestolpert bei ChatGPT und bei Claude. Die wiederum sind ja eine ganz gute Möglichkeit, wie ich quasi Custom Instructions und Informationen hinterlegen kann, weil das funktioniert dann quasi innerhalb dieses begrenzten Raumes, dieses Projektes und damit... Genau. Streut's nicht störend irgendwo anders
ein. Also ihr nehmt ein Projekt, weil ihr halt von mir aus gerade irgendwie Blogartikel oder Podcasts macht oder keine Ahnung, was ihr halt macht. Das macht ihr öfters, das macht ihr regelmäßig. Ihr baut auch immer Grundlagendokumente, was wir Kontext nehmen, habt ihr auch immer wieder da drin. Und dann machen diese Projektinstruktionen oder der Projektprompt machen total Sinn, weil da kann es ja sein, dass das Ding immer lustig humorig sein soll oder super faktisch argumentieren soll. Auf der Ebene macht das super Sinn, aber nicht als generelle Account-Settings.
Genau, also kleines
Und das
kleines
gilt übrigens sowohl für ChatGPT, für Claude, für alle diese Tools. Auf Ebene eines Projektes, das heißt bei allen immer so ein bisschen unterschiedlich, bei einem ist mal Labs, bei den anderen in ChatGPT und in Claude sind es beides mal Projects. Auf der Ebene macht das super Sinn und ist ein großartiges Handwerkszeug, aber eben nicht auf generelle.
Ja, Perplexity waren es. Die Spaces, haben sie
genau, da heißt es
tatsächlich
so.
Mal andere Bezeichnungen gefunden. Sonst neigt die KI-Branche dazu, jeden Mist gleich zu benennen. So Deep Research ist zum Beispiel so ein Ding, das findest du bei jedem Anbieter. Aber ja, Projekte, Labs und ja, ein Beispiel aus meiner Praxis ist halt, ich setze mir so ein Projekt auf, mit einem schreibe ich den einen Newsletter, sage dann, pass auf, die Zielgruppe von dem Newsletter ist diese und jene. Ich definiere die Formate, die ich haben will, erkläre mir in den Custom Instructions, in einem Prompt quasi, wie er diese Formate erstellen soll. Und dann gibt es halt noch Projektwissen. Also dann packe ich irgendwas dazu rein, was für diesen Newsletter wichtig ist. Ich habe da dann zum Beispiel, keine Ahnung, meine Redaktionsrichtlinien drin, in denen genau steht, wie so ein Artikel aufgebaut werden soll. Ich packe da Hintergrundinformationen mit rein zu dem Thema, über das ich schreibe beispielsweise. Und dann kann ich reingehen und kann sagen, pass auf, lass uns einen Artikel erstellen zu diesem Thema. Und in diesem Moment ruft dann die KI erstmal die Custom Instructions aus, weiß dann schon, was ich eigentlich tatsächlich von ihm will. Das heißt, ich muss nicht den ganzen ellenlangen Prompt wieder schreiben. Guckt nochmal in das Projektwissen rein, in dem ich ihm Kontext reingelegt habe. Also, keine Ahnung, die Biografie von Karl Lagerfeld, wenn ich über Karl Lagerfeld schreiben will. Und dann spuckt er mir eben aus, ach ja, du willst jetzt für technikinteressierte Menschen über Karl Lagerfeld schreiben. Ich schlage dir folgende Struktur vor. So, und dann habe ich halt einen anderen für ein Projekt, wo es um Modebewusste geht. Den erzähle ich dann etwas über Steve Jobs und über seine Kleidung. So. Ich mische das jetzt mit Absicht durcheinander. Also das ist so der Zweck von den Projekten, in Anführungszeichen.
Genau das.
Ja. Was muss ich denn noch wissen?
Wenn du das jetzt alles mal hast, dann, ich würde auch immer erst mit Projects anfangen, übrigens vor Custom GPTs. Das ist eine Sonderfunktion, die es auch noch grob gibt in ChatGPT, also Custom GPTs erstellen. Ist aber komplexer, denn bevor du in diesen ganzen schönen Strukturen arbeitest, geht es jetzt nochmal darum, einen Schritt zurückzugehen. Und du hast es vorhin gerade schon gesagt, naja, du musst halt wissen, was du willst, aber du musst deswegen nicht nur wissen, was du willst, sondern du musst halt wirklich wissen, wie das Ding aus Prompt ist. Deine Interaktion mit dem Chatbot nennt man Prompten. Und die meisten Fehler passieren hier. Das ist alles zwischen Einzeiler und insbesondere sehr iterativen Prompten. Schreib mal 15 Headlines. Nee, die gefallen mir nicht. Schreib mal 15 neue Headlines. Machen wir nochmal 5 Überschriften. So sind die meisten Steps. Ihr müsst euch das ein bisschen anders vorstellen. Jeder von euch wird im Zweifelsfall schon mal einen Praktikanten, einen Trainee, einen Azubi, also irgendjemand gehabt haben oder irgendjemand, dem er halt beibringen muss. Vielleicht eine Tätigkeit. Das ist eigentlich auch so das beste Bild, was man an der Stelle so haben kann. Stellt euch vor, ihr möchtet dem Praktikanten was beibringen. Wie muss ich das aufbereiten? Was muss ich dem sagen? Was muss ich dem insbesondere, eine Regel gilt, explizit sagen? Mein Beispiel, was ich, glaube ich, in jedem Workshop immer zur Nervigkeit aller bringe, ist, stellt euch vor, die AI würde in diesem Meeting erscheinen, und zwar als Person. Dann würdet in dem Meeting jetzt alle sitzen mit einem Oberteil da. Alle schon mal obenrum schön. Es könnte aber sein, dass die AI komplett nackt erscheint. Denn das ist eine implizite Information, dass wir uns als Menschen auch in Meetings anzieht. wie wahrscheinlich das jetzt ist, to be discussed, aber es ist zumindest ganz gut, dass man sich dieses Moment mal klar. Also, und immer wenn ihr zum Beispiel Prompts, die nicht funktionieren, und wenn ich die durchchecke, dann sind da viel zu viele implizite Annahmen drin. Die Annahmen sind das Teufelszeug der AI-Welt. Ja, das müsste das doch wissen. Na, woher sollst denn das wissen? Zurück zu, ihr habt einen Praktikanten. Ja, woher soll denn der wissen, wie euer Ablauf ist? Wie soll der sonst irgendwas? Ihr müsst Prompten viel mehr als Briefing verstehen. Und die oberste Regel, und auch da kann ich die anderen Kollegen, ich will sie nicht Kollegen nennen, weil sie nerven, immer hauen, weil die kommen in so eine Welt der Output-Optimierung rein. Nee, das ist jetzt zurück nochmal zum Kuchen. Ich muss mich schon vorab entscheiden. Also, wenn der Kuchen einmal in Herzform geschnitten ist, dann kann ich ihn jetzt nur noch kleiner machen, nicht mehr größer. Und im Herz wird ein kleiner Kreis. Und wenn ich da jetzt dran Output-Optimierung mache, dann ist genau das. Aus dem Herz wird der Kreis und irgendwann habe ich Brösel da liegen. Und das ist immer dieser Fehler, der in dieser Output-Optimierung passiert.
Genau, also das heißt, ich gehe her und sag dem beispielsweise, pass auf, ich möchte jetzt, nehmen wir mal ein Bild, da kann man das schön bildhaft demonstrieren. Ich sage ihm, ich will ein Bild von einem Schloss in einem Wald und da sitzt jemand davor und jetzt gefällt mir das aber nicht mehr. Und ich sage, ich möchte jetzt was anderes haben, da soll jetzt kein blauer Mensch, sondern ein grüner Mensch davor sitzen und dann generiert er das und verliert dann zwischendurch irgendwie den Faden und nachher ist es dann statt einem Schloss, also statt einem Neuschwanstein-Schloss, ist dann auf einmal ein Vorhängeschloss, also ich übertreibe jetzt mit Absicht unten drin, weil das Biest dann den Faden verloren hat. Ne? Ich habe quasi ihm gesagt, nee, mach aus dem grünen Menschen einen blauen Menschen, er nimmt noch einen Teil der Information mit, da war irgendwas mit Schloss und so nach dem 12. Versuch und denkt dann so, ja, da war irgendwas mit Schloss und einem blauen Menschen und zack, hast du ein Vorhängeschloss mit einem blauen Menschen davor. Und das Ding ist zerstückelt. Oder eben dein Schokokuchen. Du kannst das nur noch weiter runterschneiden, bis du irgendwann ein Yes-Törtchen hast. Und dann versuchen, aus diesem Yes-Törtchen wieder einen Schokokuchen zu machen. Geht nicht. Du musst wieder von vorne anfangen. Also sprich, verlasse die Konversation, wenn es nicht so funktioniert hat, wie du willst. Und beginne eine neue Konversation und stelle die Aufgabe erneut. Aber bitte nicht auf dieselbe Weise. Weil, wie war das mit diesem angeblichen Einstein-Zitat? Die Definition von Wahnsinn ist, wenn man ein und dieselbe Sache auf ein und dieselbe Art und Weise nochmal macht und erwartet, es kommt etwas anderes dabei heraus.
Und das Schlossbeispiel ist ein ganz gutes, denn das ist genau dieses Beispiel mit explizit-implizit. Du hast im Kopf ein Bild von einem Schloss von Neuschwanstein oder ein Disney-Schloss. Aber die AI kann nicht Gedanken lesen. Und ein Schloss ist halt in deutschen Begriffen doppelt gemoppelt. Ne? Also es kann ein Schloss sein, kann ein Türschloss sein, Vorhängeschloss sein, kann aber eben auch ein Schloss, das Gebäude sein. Sagst du der Maschine von vornherein ein Schloss wie Neuschwanstein oder wie so ein Märchenschloss, dann kommt das dabei raus. Denkt an diese berühmten Kinderspiele mit Bank und Bank. Ja, welche Bank denn jetzt? Also, hä? Also, ja, ist auch übrigens im Englisch so. The Bank by the River? was jetzt? Oder die Riverbank oder die Bank, wo ich die Gelder hinbringe. Was denn jetzt? Das ist übrigens auch einer der Schwierigkeiten früher gewesen oder ist auch immer noch, warum wir so lange keine, bevor die LLMs gekommen sind, warum wir uns mit Textgenerierung so schwer getan haben. Denn der Kontext in dem Fall zählt halt. Und wenn ich nur ein Wort identifizieren konnte und es wusste keiner, von welcher komischen Bank das blöde Ding spricht.
Ja, es ist ja auch, wie soll ich sagen, viele, viele Wörter, die wir benutzen, bringen ja eine Bedeutung mit sich, also ein Frame, der da drumherum steht, der bei uns automatisch als Mensch im Hinterkopf aufgerufen wird und dann können bei uns in unseren Köpfen, wenn wir uns unterhalten, ähnliche Bilder entstehen. Der eine denkt vielleicht an Neuschwanstein, der andere denkt vielleicht an die Marienburg oder sowas. Wir gehen aber in die gleiche Richtung, auch wenn wir nicht exakt das gleiche Bild von dem Kopf haben, weil wir eben, ja, wie soll ich sagen, einen Erfahrungsraum vor uns haben, einen entsprechenden Frame aufrufen können. Das passiert automatisch, deswegen haben wir das Gefühl, das müsste die KI auch, weil die KI sich ja irgendwie so ein bisschen menschenähnlich anfühlt, in Anführungszeichen. Sie spricht ja mit uns. Also Sprache ist für ganz viele Menschen implizit ein Zeichen von Intelligenz. Ich war früher im Verkauf tätig und ich habe ganz oft gesehen, wie Kollegen von mir dann eben mit Menschen, die aus dem Raster fallen, umgehen. Also einfaches Beispiel, da ist ein Tourist, der kein Deutsch spricht oder da ist jemand mit Migrationshintergrund und dann fangen die auf einmal an, entweder laut oder wie mit einem Kleinkind zu sprechen, weil er der Sprache nicht in dem gleichen Level mächtig ist wie wir oder noch schlimmer, du hast einen gehörlosen Menschen vor dir, der einen extrem hohen Intelligenzquotienten haben kann und sich mit Fingern in einer Sprache ausdrückt, die ich überhaupt nicht verstehe. Also eigentlich bin ich der Idiot in diesem Moment. Aber der neben mir spricht mit dem, als hätte er einen Dummkopf vor sich, einfach nur, weil der gegenüber ihm nicht sprechen kann. Also es ist so diese implizierte Verbindung zwischen Sprache ist gleich Intelligenz. Und da haben wir jetzt natürlich ein Problem, weil eine KI, der ich irgendwas sage, die ruft null Frames dazu ab. Die denkt da nichts dazu.
Aber sie klingt halt extrem intelligent und deswegen ist mein Standardspruch immer, Eloquenz ist nicht Intelligenz. Das müsst ihr euch immer wieder, die Gen-AIs können unglaublich viel besser formulieren, wahrscheinlich als 90% aller Menschen. Ja, unheimlich eloquent, aber eloquent ist nicht Intelligenz. Das könnt ihr euch wirklich eintätowieren, wenn ihr mit dem Chatbot arbeitet. Das haben wir bei Menschen natürlich auch, aber da haben wir dadurch, dass wir meistens mehr Informationen haben und nicht dieses Ding in unserer Hand oder am Rechner haben, also nicht mit uns selbst in der eigenen Echokammer sind, haben wir einen stärkeren Kontrastpunkt dazu, was Jochen gerade erklärt hat. So, wenn du neben so einer Konversation stehst und denkst so, ich glaube, es hilft jetzt nichts, wenn du langsamer oder lauter sprichst, wenn jemand, nein. Nein. aber das ist genau das.
Ja, wenn wir schon darüber sprechen, dass die KI eben nicht denken kann, in Anführungszeichen, wir hatten da neulich schon eine Diskussion drüber, die könnt ihr euch dann auch nochmal in Ruhe anhören, die kommt in Kürze. Oder ist vielleicht sogar vor diesem Podcast schon da, mal schauen.
Wollen wir es mal hoffen.
es ist auf jeden Fall vor diesem Podcast dran, wo es ums Denken geht, weil ihr werdet schnell feststellen, dass wenn ihr mit diesen Chatbots rumspielt, da gibt's ja noch mehr als einfach nur Eingabefenster, ich gebe meinen Prompt an und er spuckt mir ein Ergebnis aus, sondern da passiert was, wo man das Gefühl hat, die Biester würden nachdenken. Es wird gemeinerweise auch tatsächlich so bezeichnet als Nachdenken, wenn man es ins Deutsche übersetzt, nämlich als Reasoning oder als Schlussfolgern oder wie immer man das jetzt auch übersetzen möchte. Und dann spricht das Ding quasi zweierlei mit euch. Also er schaut sich euren Prompt an, ne? Und dann fängt er an, gibt's bei ChatGPT dann zum Beispiel, was weiß ich,
O3.
So, würde ich sagen.
O3, der O4 Mini, aber der O3 ist der Standard.
Genau, Reasoning-Modus, du hast ihm einen Prompt gegeben und jetzt fängt das Ding auf einmal an zu erzählen. Der Benutzer hat zu mir gesagt, er möchte gerne einen Schokokuchen backen, der vegan ist. Und was muss ich jetzt tun? Ich darf keine Eier und keine Butter verwenden und ich fange jetzt mal an zu recherchieren. Also spricht der. Spricht mit dir, obwohl er nicht wie gewohnt mit dir spricht. Das klingt wie so eine Zwischenebene der Kommunikation. Und dann kommt irgendwann ein Ergebnis heraus. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, das Ding, das denkt tatsächlich. Tut's aber nicht, richtig?
Es tut nicht denken. Es kann nicht denken. Es tut nicht denken. Ihr könnt jetzt den Apple Intelligence Report lesen, der auch wieder festgestellt hat, es kann nicht denken. Das Ding kann nicht denken. Wir können ja nicht mal beweisen, was menschliches Denken macht. Also grundsätzlich, was passiert im Reasoning ist, dass es einen mathematischen Prozess dahinter gibt, der eure Anfrage in mehrere Teilschritte auflöst und parallel versucht, diese Teilschritte zu bearbeiten und dann wieder zusammenzufügen. Mit mehr oder minder fancy Mathe. Und ich rede jetzt wirklich von richtig fancy Mathe. Also die fancy Mathe, die selbst wenn du Maschinenbau studierst, das eventuell raus bist. Also das sind Naturwissenschaften. Also die Physiker kommen mit, Biologen, Chemiker können schon wieder schwierig. Also wirklich die fancy Mathe. Die fancy Mathe, die teilweise so fancy ist, dass je nachdem, in was du selbst in Mathe vertieft hast, du keinen großen Bock hast, dich damit rumzuärgern. Du wirst es lesen können, aber wirst du eventuell keinen. Also es ist wirklich fancy Mathe. Um euch mal so eine Benchmark zu geben. Und diese Mathematik wird in Deep Learning, ins LLM injiziert, um eben diese verschiedenen Aspekte einer Anfrage abzugleichen. Ihr könnt euch das also vorstellen, was das Reasoning eigentlich macht, ist, es teilt eure Aufgabe in Teilbereiche und stellt sie verschiedenen möglichen Varianten und verschiedenen Personen vor. Das ist jetzt zwar auch so eine Personifizierung des LLMs, aber ich finde das immer so ein ganz gutes Beispiel. Jetzt stellt euch vor, eine Anfrage rund ums Thema AI und wie Generative AI-Modelle funktionieren, gebt ihr da ein und das ist euer Modell, was ihr erklären lassen wollt. Und jetzt landet das bei drei Leuten. Die eine Person ist der Jochen. Die andere Person ist Jochens Frau. Die muss heute herhalten, die arme Maus. Die andere Person bin ich. Okay? Also drei Leute sollen jetzt erklären, wie ein LLM funktioniert. Drei unterschiedliche Leute mit drei unterschiedlichen Bildungsstandards, mit unterschiedlicher Erfahrung in diesen Bereichen. Jetzt habt ihr Glück und das Reasoning entscheidet sich, es landet zuerst bei mir. Die arme Frau vom Jochen. Die sagte, möb. Aber dann ist das Reasoning abgeschmiert quasi. Es ist falsch abgebogen und das passiert. No joke. Das passiert, dass das eben auch bei quasi der falschen Person landet. Also ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, managt ja deine Frau den Kindergarten. Wenn mich jemand was zum Management eines Kindergartens fragt, bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Also das können wir durchexerzieren für jedes Lebensgebiet. Ich stehe da auch davor und denke mir so, ah, nee, danke, ich bin raus. Also da gibt es auch nur Bullshit-Anbieten von mir. Also deswegen, das könnt ihr auf jedes Fachbereich geben. Und dann gibt es eben so jemanden wie Jochen, der kennt jetzt beide Seiten. Der kann so halb den Kindergarten managen und halb das LLM erklären. heißt, da sind wir dann eben, dass die Halluzinationen und vielleicht mehr oder minder richtig sind. Aber das ist das, was im Reasoning passiert. Das wird aufgesplittet, das wird wieder zusammengefügt. Aber auch da relativ nicht wahllos, das ist falsch, aber halt jetzt auch nicht immer unbedingt in der bestmöglichen Variante. Und gleichzeitig passiert ein zweiter Prozess, denn die Maschinen wollen ja extra hilfreich sein. Die sind harmoniebedürftig und wollen extra hilfreich sein. Und dieses extra hilfreich führt dazu, dass sie euch erzählen, über was sie da angeblich gerade nachdenken. Das kann wahr sein, kann aber auch kompletter Bullshit sein oder es kann nah dran sein und sehr weit weg von sein. Und deswegen ist das Reasoning eine tolle, coole Funktionalität. Aber denkt nicht, dass es Denken ist und dass es unbedingt euren Output besser macht. Es kann das auch massiv verschlechtern.
Ich erinnere mich noch, wenn ich da richtig bin, Anführungszeichen die Entstehungslegende vom Reasoning Mode, geht auf dieses Chain of Thought Prompting zurück. Da hat man das wohl entdeckt. Also wir erinnern uns an unser Ding mit dem Schloss. Je länger du an diesem Schloss arbeitest, desto weniger wird es ein Schloss sein. Am Schluss hast du dann ein Vorhängeschloss, weil das Ding unterwegs den Faden verloren hat. Also sprich, LLMs, zu große Aufgaben, verlieren sich irgendwann in dieser Aufgabe, kennen nur noch einen Teil der Aufgabe, versuchen, den zu erledigen und dann ist das, was rauskommt, eben Rotze in Anführungszeichen. Deswegen sind die Menschen irgendwann auf die Idee gekommen, pass auf, lass uns doch große Aufgaben in kleine Schritte, in kleine Pakete aufteilen und sagen ihm erstmal, pass mal auf, lass uns doch erstmal nur nach Zutaten suchen, bevor wir uns übers Backen unterhalten und dann kriegst du die Zutaten, jetzt nehmen wir die Zutaten und dann überlegen wir mal, was können wir aus den Zutaten machen und dann kommen wir irgendwann so Schritt für Schritt zum Rezept in Anführungszeichen. Und das hat man sich halt angeguckt und hat gesagt, ja, geile Idee, das entwickeln wir jetzt weiter, da machen wir jetzt quasi Next Generation LLM draus, werfen da noch ein bisschen Mathe drauf und zum Schluss haben wir dann ein LLM, das sich den Scheiß selber in Arbeitspakete quasi zerschnippelt, den Ergebnis jedes Arbeitsschrittes anguckt, dann im nächsten Schritt weiterverarbeitet und in Anführungszeichen, das, was du meintest, wenn das Ding unterwegs falsch abbiegt, an irgendeinem Arbeitspaket und landet dann doch wieder beim Vorhängeschloss, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass ein Vorhängeschloss statt einem Märchenschloss dabei rauskommt, auch wenn das sicher weniger passiert, als bei dem Versuch, ein riesiges Arbeitspaket reinzuschmeißen und so oft iterativ durchzuprompten, bis unten irgendwas Passendes rauskommt.
Genau, Chain of Thought ist die Entstehungsgeschichte. Es gab dafür natürlich schon auch Reinforcement Learning Aspekte, die da drin sind. Aber man hat eben gesagt, dass es Chain of Thought hat eben so viel geholfen. Chain of Thought Prompting ist eine Prompting-Technik, eher eine Advanced Prompting-Technik, die auch immer noch übrigens eingesetzt wird, obwohl wir Reasoning-Modelle haben. Und deswegen wurde sie in Mathe übersetzt. Und eben da ist dann die Mathematik, die dafür genommen wurde, ist es Reinforcement Learning, wo eben halt belohnt und bestraft wird. Und noch viel mehr gemacht wird, aber Reinforcement Learning ist die grundsätzliche Idee. Das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht, das ist egal, so ungefähr. Das ist mal so die Baseline vom Verständnis für Reinforcement Learning.
Genau, aber das ist Motorhaube. Nur
das
so
ist definitiv harte Motorhaube.
Hat nichts mit dir zu tun, das ist unter der Motorhaube. Genau, also das heißt, wenn du, lieber Anwender, liebe Anwenderin, vor einem Chatbot sitzt und du siehst, das Ding fang an zu denken, also in Arbeitsschritte zu zerlegen, dann zerleg du bitte deinen Kram nicht auch noch in Arbeit.
Ja, das funktioniert nicht.
Weil dann wird's weird. Jetzt hast du aber noch was erwähnt, nämlich die Halluzinationen. Auch so eine schöne Anthropomorphisierung, dass das Ding halluziniert, also es produziert Bullshit. Zwischendurch sollten wir vielleicht darauf hinweisen, also wie so schön und eloquent es alles auch klingt, es kann auch kompletter Bullshit sein, was da zwischendrin eingestreut wird, auch ohne Memory-Funktion.
Yep.
Was ist denn die Halluzination? Das sollten wir vielleicht unsere.
Also die Halluzinationen entstehen aus mehreren Gründen, aber grundsätzlich gucken wir uns mal nicht an, warum die Halluzination entsteht, sondern was ist die Halluzination? Die Halluzination ist eine Aussage darüber, dass ich strohblonde Haare hätte. Habe ich nicht. Ich habe rotblond graue Haare. So, das ist jetzt quasi warum, wie gesagt, wir ignorieren mal kurz das Warum. Jetzt brauchst du natürlich, musst du jetzt irgendwie ein Bild von mir gesehen haben, ob das jetzt irgendwie wahr ist oder nicht, und das ist eine Halluzination. Das heißt, es ist schon irgendwie falsch, es können aber auch Details falsch sein. Eben zum Beispiel, man könnte mich vollumfänglich beschreiben, aber man könnte mir strohblonde Haare zuweisen, dann wäre nur dieses eine Detail falsch, und das sind eben sogenannte Halluzinationen. Diese Halluzinationen haben natürlich die Auswirkung, dass, und das hat, wie gesagt, das ist kein Bug, ach, ganz, ganz wichtig, das ist kein Fehler des Systems, sondern die Halluzinationen sind quasi eigentlich die Kreativität, die auch in einem LLM liegt. Also die Idee, warum hat man LLMs gebaut, ist immer gewesen, wir wollten den Code der Sprache knacken, um Sprache zu erzeugen. LLMs hatten nie die Intention, dass sie richtig Factual Rightness genannt, dass sie faktisch richtig argumentieren. Das ist nicht, warum man das gebaut hat. Hat es den Code der Sprache geknackt? Ja, zu 100%. Aber wie das halt bei uns Menschen sind, auch bei uns kommt manchmal Schmarrn raus, wenn wir den lieben langen Tag labern. Jetzt ist es aber so, dass auch wir da ja schon teilweise Schwierigkeiten haben, zu identifizieren, ob das richtig ist oder falsch ist, was uns jemand sagt. Und mit dieser Haltung musst du auch eben an die Arbeit mit einem Chatbot gehen. Und deswegen ist es so, wieder so ein dämlicher Rat, den man ja auch immer ganz gerne sieht, ist, dass du den Chatbot so für alles verwenden kannst. Ja, in der Theorie. Aber wenn ich jetzt, zurück zu, ich habe zwei braune Daumen, den Chatbot benutze, um meine Rose zu beschneiden, dann kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung von Botanik, habe zwei braune Daumen. Ich bin raus. Ich kann es also nicht genau einschätzen. Jetzt ist es ja nicht weiter tragisch, ob ich jetzt meine Rose richtig oder falsch beschnitten habe. Aber stellt euch vor, es geht um juristische Sachverhalte oder der berühmte Rat, damit schreibe ich jetzt den Brief ans Finanzamt. Jo, nee, Kinder, ihr müsst Fachexpertise haben. Ihr seid jetzt also von Woche 1, ihr habt das angefangen rumzuspielen. In Woche 2 und 3 habt ihr in den Tiefen der Einstellung rumgewurzelt. Jetzt seid ihr in Woche 4. Und spätestens jetzt in Woche 4 fangt ihr an, dieses Tool für die Gebiete zu nutzen, die ihr Ahnung habt. Davor könnt ihr eigentlich jeglichen Output echt ignorieren. Ihr habt jetzt Vertrauen ins Tool gefunden und jetzt arbeitet ihr mit dem Tool in eurem Fachgebiet. Bei Jochen ist es E-Commerce, es ist Journalismus, das sind alles Jochens Fachgebiete. Kann ich mit dem Ding einen Blogartikel schreiben über AI? Ja klar, weil wenn es mir eins vom Horst erzählt, sehe ich ja in 2,5 Sekunden, dass das Schwan ist. Das ist halt der Unterschied. Das heißt, bitte nutzt diese Dinger erstmal von Teilgebieten, wo ihr Ahnung habt, wo ihr wirklich einschätzen könnt, wann sind Halluzinationen oder nicht. Und Halluzinationen sind eben, wenn man Twitter anmacht, heute X genannt, und sich denkt, ja, mal jetzt wieder aus. Das ist Halluzination.
Ja, jetzt gibt es ja bei vielen KIs und an vielen anderen Stellen vielleicht auch so KI-Suchen, also Funktionen, die Dinger geben Antworten. Also fangen wir mal vielleicht einfacher an. Ne? Ich frage das Teil irgendwas, es spuckt etwas aus. So. Und das, was das LLM normalerweise ausspuckt, ist eben eine Produktion, die auf den Trainingsdaten beruht, in Anführungszeichen. Was wir jetzt ganz oft sehen, das sind dann Tools wie Perplexity oder es sind Features wie die Webbesuche, oder Features wie Deep Research, bei welchem Bot sie auch immer sein mögen. Man schmeißt einen Prompt hinein, der gleichzeitig eine Suchanfrage ist, in Anführungszeichen. Die LLM schmeißt ein Tool an, in diesem Fall die Websuche oder Deep Research, eine sehr, sehr ausführliche Websuche, lassen wir es mal so einfach dahingestellt, und spuckt dir dann eine Zusammenfassung der dessen aus, was sie für Suchergebnisse hält, die zu deinem Prompt und zu deiner Frage führen. Und da tendiert man ja dazu, nach allem Möglichen zu fragen.
Genau, also das ist diese Funktionalität. Und diese Funktionalität ist auch seit ihrem Release, und das ist irgendwann ja letztes Jahr gewesen, besser geworden. Aber Achtung, auch hier gilt, nur weil was gesucht wird, heißt es nicht, dass es nicht halluziniert. Und zweitens, es halluziniert sogar in den Quellen. Also es erfindet auch Quellen und Fußnoten und solche Späße. Es gibt ein Dokument, wo aufgelistet wird, wie viele Halluzinationen in Legal Documents in den USA getrackt worden sind. Achtung. Diese Tools nochmal, die könnt ihr alle verwenden. Die können euer Leben erleichtern. Aber ihr müsst Grundlagenverständnis dafür. Deswegen machen wir diesen Podcast. Deswegen möchten wir euch eine KI-Basics-Folge geben. Nicht, um euch davon abzuhalten, sondern den verantwortungsvollen Umgang zu finden. Nutzt Perplexity, nutzt ChatGPT Search und Web Search, aber checkt um Gottes Willen die Quellen. Und denkt immer dran, angenommen, ihr möchtet eure für die nächsten Kopenhagen-Reise Perplexity benutzen, um die besten Restaurants rauszusuchen. Und wenn ihr dann einen Restaurant-Tipp bekommt, wo ihr beim Reservieren feststellt, dass das Restaurant nicht mehr existiert, dann ist es nicht tragisch, dann nimmt ein anderes. Wenn ihr darauf aber auf medizinische Diagnosen, legal, juristische Geschichten oder Sachen, wo es wirklich um wichtigere Dinge geht, auch auf Verlast oder andere Aussagen darauf basiert, dann ist es dramatischer. Also sortiert das immer ein. Und wenn ich in Kopenhagen auf einmal vor einem Restaurant stehe, wo mir Perplexity erzählt hat, das hätte an einem Montag offen, und stehe an einem Montag davor und denke mir, nö, hat's nicht. Jo, dann gehst du halt eine Tür neben weiter. Da passiert nichts. Aber das ist die Idee dahinter. Es gibt genügend Use Cases, wo einfach nichts passiert, wo es nicht relevant ist, dass das Zeug halluziniert. Und im Laufe der Zeit lernt man auch besser einschätzen, hey, dafür ist es gut, da muss ich es anders prompten oder nutze es als erste Idee und so weiter. Deep Research ist eine großartige Funktion. Auch ich nutze die, auch professionell. Und trotzdem lese ich das Paper immer noch mal schneller selber. Aber das sind halt so Möglichkeiten und die machen euer Leben leichter, bunter, schöner. Aber es ist eine sehr, sehr mächtige Technologie. Es ist eine sehr, sehr mächtige Technologie. Und die Macht dieser Technologie liegt unter anderem darum, dass wir zu unbewusst damit umgehen, weil wir zu wenig Ahnung davon haben. Deutschland ist auf dem Platz der hohen Digitalkompetenz, die für AI notwendig ist, quasi nicht auf der Liste. Bei 25 Ländern sind wir bei Platz 23. Wir müssen uns der Realität stellen, dass die meisten in einer Umwelt agieren. Und dazu zählt ihr jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht der, für die ihr den Podcast hört oder den Podcast weitergebt, oder eben die berühmte Tante Erna, die man nochmal abholen will, die nicht so affin sind, die nicht dieses ganze Hintergrundwissen haben. Und es wird ja, wir können die Diskussion mal wieder laut anstoßen. Es wird natürlich auch im Bildungswesen nicht vermittelt oder sonst was. Damit müssen wir jetzt aber gerade leben. Das ist aber keine Ausrede für erwachsene Leute, sich mit diesem Thema nicht zu beschäftigen. Und wenn wir in einer Welt sind, wo Social Media immer noch neue Medien sind, obwohl dass Social Media schon ganz alt sind, wo die Cloud scheinbar immer noch das ist, was an der Himmel da oben ist und nicht die Cloud, wo ich meine Daten speichere, dann müsst ihr euch ein bisschen an der eigenen Nase packen, dass ihr in einer voll digitalisierten, technisierten Welt lebt, wo eine der mächtigsten Technologien, die wir haben, gerade voll ausgerollt wird und ihr im Zweifelsfall gar nicht mitbekommt, was es mit euch macht. Darum geht's. Und jetzt ist es noch ein perfekter Zeitpunkt, das zu verstehen, für sich zu nutzen, zu hebeln. Aber irgendwann, und das hatten wir auch schon mal angesprochen, wird es Invisible Technology. Und ich habe meinen letzten Blogartikel, den ich geschrieben habe, ja, das wird wahrscheinlich dann der vorletzte sein, wenn diese Folge rauskommt. Da ging es darum, das Prompt Engineering. Es gibt nicht den Prompt Engineer. Das war ganz am Anfang so ein Hype, dass es jetzt der neue Jobtitel ist. die dunkle, dunkle Wahrheit ist, dass jeder heute ein Prompt-Engineer sein muss. Ob ihr dafür eine Schulung bekommen habt von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, weiß ich leider nicht. Aber es ist die Erwartungshaltung, dass dieses Skillset vorhanden ist, dass diese KI-Kompetenz irgendwie vom Himmel gefallen ist. Und deswegen hoffen wir, dass wir mit euch in dieser Folge euch so ein bisschen auch die KI-Basics ein bisschen näher bringen.
Ja, ich treffe immer noch Menschen, die der Meinung sind, so ja, das berührt mich nicht, das berührt meinen Alltag nicht. Und das ist im Moment auch noch richtig. Ne? Meine arme Frau, eines Tages wird sie mich schlagen, deren einzige Berührung war bisher eben jetzt dieses Meta-AI. Und im Moment ist es einfach nur, sie ist genervt, weil alle anderen es um sie drum herum nutzen. Also ich würde jetzt fast sagen, der Gruppenzwang, ich muss das jetzt auch mal nutzen, der kommt jetzt halt mit dazu. Aber es ist auch noch nicht wirklich zwingend notwendig. Aber euch... Und auch ihr kann das in Zukunft, ich nehme jetzt mal das Beispiel der AI-Answers von Google, schon vollautomatisch passieren, dass ihr Sachen begegnet, die von einem LLM generiert worden sind. Also ähnlich wie ich, wenn ich in Google Maps reinschaue und ich plane einen Familienausflug, dann schaue ich bei den Öffnungszeiten vielleicht doch lieber nochmal auf die Webseite vom Museum, wenn das die einzige Option für diesen Tag ist, bevor ich mit der Familie vor geschlossenen Türen stehe. Wenn ich nur nach einer Pizzeria für meine eigene Mittagspause suche, dann fresse ich das vielleicht, dass Google Maps mir die Öffnungszeiten angeguckt hat, weil das Ergebnis ist, ich laufe dann einfach zur nächsten Pizzeria weiter. Es ist nicht der komplette Tag im Arsch, pardon. Und so ähnlich ist das im Moment, wenn ich mir Google Answers anschaue. Ne? Wenn ihr begegnet da das erste Mal, auch wenn ihr noch nie einen Chatbot aufgemacht habt, einen LLM, das Antworten für euch zusammenfasst aus Websites. Ja, glaube ich das jetzt, was da steht, oder glaube ich das nicht? Das ist der erste Punkt, wo es mal quasi so allen in den Alltag eindringt. Und spätestens da sollte man sich eben bewusst sein, was kriege ich da eigentlich serviert.
Richtig. Und das ist halt ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass man einfach darauf vorbereitet sein muss, dass die Welt jetzt sich schon massiv verändert hat, aber sie verändert sich noch weiter. Und am Ende des Tages ist es wie routenplaner.de. Wann haben wir den denn zum Gottes Willen das letzte Mal benutzt? Keiner von uns. Und keiner macht sich da Sachen quasi die Komplexität hinter Google Maps bewusst. Nicht weiter tragisch, müsst ihr nicht, ist mehr so mein Job. Aber jetzt beeinflusst es euer Leben. Ihr fändet es nicht lustig, wenn Google Maps morgen entscheidet, dass es ein super Plan ist, dass ihr jetzt alle extra 6 Stunden auf der Autobahn verbringen müsst, weil das der Plan meiner Retention ist, damit ihr mehr Google Maps benutzt. Chatbots können das aber.
Und wir stehen an einer Weiche im Moment. Also es besteht die Möglichkeit, dass diese grafische Benutzeroberfläche, das Internet, so wie wir es kennen, an Bedeutung verliert. Vielleicht, Achtung Glaskugel, sogar irgendwann verschwindet, weil wir ja Sprache als Werkzeug haben und Sprache auch als Antwort zurückbekommen. Also statt quasi diese Benutzeroberfläche von Google zu benutzen, Google die Antwort ja auch direkt ins Ohr flüstern. Ne? Ich kann ja auch einfach von meinem Smartphone aus mein Headset nutzen, das geht. Nebenbei bemerkt, es gibt einen Sprachmodus bei ganz vielen KIs, kann ihm was sagen, er gibt mir die Antwort zurück. Ich sehe dann das Ganze drumherum nicht. Ich habe nie die Quellen gesehen, die drumherum sind. Ich habe die Antwort einfach bekommen und das war's. Alles, was zwischendrin ist, ist weg. Also ein einfaches Beispiel aus meinem Alltag. Wenn ich Artikel schreibe, dann habe ich mit einem Redaktionssystem zu tun, also eine Benutzeroberfläche, wo diese Artikel drin stehen. Und in unserem Verlag gibt es viele Marken und das kann durchaus passieren, dass die Marken unterschiedliche Redaktionssysteme haben. Ja? Und jetzt sagt man sich natürlich, Achtung, warum soll ich denn jetzt noch hier Geld in die Pflege von Redaktionssystemen investieren oder gar noch ein neues kaufen? Weil es kommt jetzt der Punkt, ne, es werden Artikel mit Hilfe von KI geschrieben und jetzt steckt der Text in der KI drin. Und im Moment, soweit bin ich persönlich jetzt schon, kommt mir das ziemlich rückständig vor, dass ich diesen Text da rauskopieren muss und muss ihn dann in ein anderes System kopieren, damit er dann nachher an einer dritten Stelle irgendwo erscheint. Da wäre es mir persönlich lieber, ich kann meiner KI sagen, nimm das Ding bitte und schieß das auf die Webseite.
Das ist jetzt aber auch eigentlich ein Problem, was schon längst gelöst ist. Just saying.
Ja, genau. Nur anhand von diesem Beispiel kann ich quasi jetzt verdeutlichen, die Oberfläche dazwischen, also diese Benutzeroberfläche für das Redaktionssystem, die brauche ich ja nicht mehr. Die ist fort, ne? Der weine ich jetzt auch nichts hinterher, aber anders sieht's halt aus. Gehen wir mal zurück in die Anfangszeit des Internets, als die Suchmaschinen aufkamen. kam auch so dieser Begriff mit dem Dark Web auf, also so quasi, dass das Internet, das nicht indiziert ist, das existiert nicht. Also sprich, wenn ich auf Google etwas suche und es gibt's nicht auf Google, dann gibt's das nicht. Also was ich nicht googeln kann, das existiert nicht. Das ist ja in den Köpfen heute noch bei vielen der Fall und das ist natürlich nicht wahr. Also da existieren rundherum Quellen, die vielleicht nicht indiziert sind oder die eine andere Suchmaschine findet. Auch wenn Google immer besser geworden ist und es quasi schwer geworden ist, Google zu entweichen, kommen wir eventuell irgendwann an die gleiche Entwicklungsstelle. Ne? Was in der KI nicht vorkommt, existiert nicht. Jetzt nehme ich unsere Antwortmaschine, über die wir vorhin schon gesprochen haben, mit Perplexity beispielsweise. Ich stelle dem Ding eine Frage, das Ding beantwortet mir etwas. Ne? Sagt mir zum Beispiel die Pizzerien. Ne? Was ist die tollen Pizzerien aus irgendwas? Jetzt ist das aber so, dass Google gibt an Suchergebnissen, keine Ahnung, 2 Millionen aus, wenn eine Pizzerien in Köln oder sowas eingibt. Perplexity gelistet dir 10 Pizzerien auf an der Stelle. Ja, wo sind denn die anderen 999.990 hingekommen? Die sind fort. Und das ist so eine Gefahr, in Anführungszeichen, wenn wir diese Benutzerflächen zwischendurch wegnehmen und quasi die Antworten auf dem Silbertablett serviert kriegen, existiert für uns gefühlt das, was zwischendrin liegt, nicht mehr.
Genau, und das ist halt, wie gesagt, da sind wir gerade noch nicht. Und auf deiner Seite finde ich es auch gar nicht so tragisch, weil wir werden das sicherlich noch anders auch gelöst bekommen. Aber wir werden das nur gelöst bekommen, wenn von uns als Nutzenden ein hoch genuges Interesse daran besteht, auch unser Verhalten reflektiert, Google ist eine Google-Suche, ChatGPT ist keine Google-Suche. Und das, was ich am häufigsten sehe, ist, dass ChatGPT als Google-Suche benutzt wird. Kinder, das ist Bullshit. Das ist GenAI. Wenn ich um Google suche, will ich die 200 Pizzerien haben. Jo. Aber das ist halt am Ende des Tages und ich muss da leider der Wahrheit immer ins Gesicht gucken. Wer an der Stelle gerade noch immer behauptet, KI hat nichts mit ihm zu tun oder nichts mit ihr zu tun, das ist denkfaul. Ich weiß, dass ich mir da nie Freunde mitmache, aber es ist halt auch Faulheit dahinter, weil mein Leben ist halt jetzt gerade bequem ohne das. Mein Leben könnte zwar besser sein damit, aber den Aufwand will ich nicht betreiben. Denn am Ende des Tages, und diese Welt rast und sie ist schneller, als sie euch lieb ist, ist kurzfristiger Aufwand langfristiger Gewinn. Wenn ihr jetzt den kurzfristigen Aufwand nicht betreibt, dann guckst du irgendwann mal Ofen ins Gebirge. Egal ob Unternehmen oder Privatperson.
Das ist ja wie damals in der Unternehmenswelt, wo ich nur überlege, als ich in Richtung Ausbildung ging, war so einer der klassischen Ratschläge, die man in der Berufsberatung der Arbeitsagentur gekriegt hat. Man soll sich mit Office-Software auseinandersetzen, weil eben keiner mehr sein Kram mit irgendwas anderem schreibt, sondern es wird eben mit Word und sonst noch was geschrieben. Und wenn du das nicht hattest, dann warst du eben nicht fit für die Berufswelt, weil keiner dir irgendwelche einfachen Aufgaben zuteilen kann. Ja. Und an der gleichen Entwicklungsstelle werden wir irgendwann bei KI ankommen.
Sind wir schon. Weil I'm sorry, Spoiler Alert. Sind wir schon längst. Sind wir schon längst. Wir haben Juni 2025. Von der Nacht sind wir schon längst.
Weil was hilft's dir, wenn du weißt, wie du ein Redaktionssystem bedienen kannst, wenn es das Ding dazwischen nicht mehr gibt? Ne? Wenn der einzige Weg, deinen Artikel live zu kriegen als Journalist, es Prompten ist und das Umgehen mit einer KI entsprechend, dann bist du raus aus der Nummer. Mit dieser apokalyptischen Endbotschaft können wir euch jetzt in die Welt entlassen.
Barbara, es ist keine apokalyptische Endbotschaft, denn das ist total skurril, obwohl wir Juni 2025 haben oder wann immer ihr das hört. Wahrscheinlich seid ihr immer noch zum Teil First Mover. Deswegen go, go, go.
Es ist definitiv nicht zu spät, sondern es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um damit anzufangen. Da fällt mir auch noch ein Zitat ein dazu. Es wird nie wieder so billig sein, mit KI etwas zu erschaffen, als es heute ist. Weil noch im Moment legt Big Tech bei allem obendrauf. Im Moment lernen wir vielleicht noch, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, KI einzusetzen, als auf Big Tech zu setzen. Aber das, liebe Kinder, ist dann eine andere Geschichte.
Genau. In dem Fall, schön mit Ö aus eurem neuen Lieblings-KI-Podcast und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal und schaut gerne mal in den Anfang unserer Podcast-Liste hier rein. Da gibt es auch noch so einen schönen tieferen Einstieg, wo man nochmal so gucken kann, so was gibt es denn alles, so was ist Machine Learning, was ist Deep Learning, das Supervised Learning, was uns die liebe Barbara heute schon mehrfach um die Ohren gehauen hat, das wird da auch drin erklärt und das ist dann quasi so die die akustische Einstiegsdroge in euren neuen KI-Lieblingspodcast. Macht's gut und bis bald.
Ciao.